Ja, dann herzlich willkommen zu Wispod Insights, live vom 33C3. Wir wollen heute ein bisschen über unser Projekt sprechen, wissenschaftspodcasts.de oder Wispod. Und wir sind heute nicht die komplette Redaktion. Wir sind heute zusammengekommen mit Martin Rutzler. Hallo Martin.
Hallo Daniel.
Mit Nicolas Wörl.
Guten Morgen.
Liebe Studenten. Ja,
13 Uhr. 13 Uhr Kongress. Ey, da muss ich mich ja gerade mal eben beklagen. Ne? Im Hotel gibt es Frühstück bis 10.30 Uhr. Die sind überhaupt nicht vorbereitet auf Hacker hier.
Nee.
Naja. Mit Adrian Wittinger.
Hallihallo.
Und mit Simon Tück.
Hallo.
Ja, wir wollen heute ein bisschen über die Seite sprechen. Wir wollen mal zusammenfassen, was wir so getan haben, was wir tun, warum wir es tun und wie das so läuft und wie es funktioniert. Fehlen tun heute die Ulrike Kretzmer, die auch ins Redaktionsteam, zum Redaktionsteam gehört. Außerdem Melanie Bartos und Detlef Breitenbach.
Genau, Ulrike hat sich auch teilweise eingebracht in die Arbeit.
Und Markus, ne?
Und Markus Völter.
Oh,
den habe ich vergessen.
Himmelswillen.
Entschuldigung, Markus. Genau, vielleicht fangen wir mal mit der Historie an. Martin, da bist du ja so der, so ein Stück weit der Gründervater dieses ganzen Dings, weil es ging ja...
Jetzt schieb mir nicht die Schuld in die Schuhe.
Nee, aber es ging hervor aus einem Treffen, dem Ganzohr 14. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
Das ist richtig. Ich hatte im Jahr 2013, im Jahr davor, ein Treffen von Podcastern in Witten an unserer Uni veranstaltet. Und im Frühjahr darauf, im Anfang 2014, sagte der Florian Freistetter über Twitter, dass es doch mal ganz interessant sein könnte, alle Menschen, die sich mit Wissenschaftspodcasts in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum beschäftigen, an einen Tisch zu bringen. Das könnte ja eine ganz interessante Truppe sein. Und daraufhin habe ich ja gedacht, ja, wir haben 2013 jetzt nicht unbedingt Fokus Wissenschaft, aber so Podcaster an einen Tisch, das hatten wir schon mal. Und ich könnte mir gut vorstellen, könnte man auf die Art und Weise nochmal machen. Und wenn er Interesse hätte, würde ich mich sozusagen als Ausrichter anbieten. Er hat darauf nicht reagiert, aber ich fand die Idee trotzdem nett. Er hat sie dann geklaut. Er hat sich auf ihn eingeladen, hat aber ist nicht gekommen. Aber ich habe euch im Prinzip angesprochen, eingeladen, beziehungsweise die Trommel gerührt. Und irgendwie habt ihr davon Wind bekommen und seid dann nach Witten gekommen im Jahr 2014, euch mit Gleichgesinnten an einen Tisch zu setzen. Vielleicht, wie ist das bei euch so angekommen? Warum ist das auf fruchtbarem Boden getroffen, diese Einladung damals?
Ich bin erst 2015 dazu gekommen.
Das heißt, Nicolas.
Ich habe das noch gar nicht wirklich mitbekommen damals.
Warum bist du gekommen? Nur weil das nebenan war?
Tatsächlich habe ich angefangen zu podcasten irgendwie eine Woche, nachdem du diese erste Veranstaltung, wann war die?
2013
gemacht hattest. Und hat mich wirklich geärgert, dass ich die Veranstaltung verpasst habe. Und da war mir klar, falls die nochmal aufgelegt werden würde, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich hatte aber auch schon, also wir waren quasi dann ein Jahr dabei mit dem Podcast und wir hatten da schon gemerkt auch, dass es eigentlich nichts Besseres gibt, als sich zu vernetzen. Das gilt eigentlich in allen Lebenslagen, aber eben auch insbesondere beim Podcasten. Du hast halt, wenn du irgendwo anders erwähnt wirst, dann merkst du einfach unmittelbar, wie deine Zugriffszahlen beim Podcast hochgehen. Deswegen fand ich es extrem wichtig, dass man sich gerade Themen ähnlich vernetzt, also dass man sagt, so die Wissenschaftspodcaster setzen sich einfach mal zusammen und gucken, ob sie gemeinsame Projekte auf die Beine stellen.
Also das war von vornherein schon Fokus
für mich
zu sagen, ja. Ich will auch zusammenarbeiten. Ich will nicht, sagen wir mal, Formate lernen und einfach mal hören, wie machst du es, welche Technik setzt du ein, also so dieses Doing irgendwie so ein bisschen.
Also ehrlich gesagt kannte ich alle Podcaster, die dann da hingekommen sind sowieso, und das hat sich, glaube ich, auch über die Jahre so weiterentwickelt. Ich kannte immer diejenigen, die da hingekommen sind. Das heißt, ich konnte keine neuen Formate insofern lernen, aber es war dieses Vernetzen, klar, auch über Technik sprechen, aber ja auch schon der Wunsch, diesen Bereich des Wissenspodcastens irgendwie ein bisschen zu fördern und weiterzubringen. Und ich glaube, das ist uns auch dann in den weiteren zwei Jahren gelungen, aber da kommen wir ja
gleich. Ja, das war ja dann so ein Eintagestreffen, also wir haben uns einfach für einen Tag am 3. Oktober, das war der freie Tag, haben wir gesagt, ja, machen wir das halt am 3. Oktober, und uns zusammengesetzt mit, wie viel waren denn ungefähr da, 8, 9, das war nicht so
riesig. Nee, das war mehr.
Wir waren in dem großen Raum, der war, waren mehr Leute?
Ja, musst du da nachgucken. Omega Tau mit 2, wir waren mit 2, du warst da, da waren bestimmt 15, 16, würde ich sagen, aber...
Okay, jedenfalls hat man schon gemerkt, irgendwie ist so eine Chemie da. Also wir haben auch Vorträge gehalten sogar, also von vornherein so Vorträge mitgebracht. Aber in den Pausen ging es eigentlich so zur Sache. Also dieses Pausenhofgespräch, das war wie Republika-Style. Ne? Also es gibt den, den offiziellen Teil und den nicht offiziellen Teil. Aber da, kam, da war schon klar, irgendwie ja, diese Idee Vernetzung und so weiter, das ist schon ganz interessant. Und vor allen Dingen war so die Idee, ja, irgendwie müsste man irgendwas auch sichtbar bündeln. Und was macht man dann? Ja, man macht halt eine Webseite. Also die Idee einer Webseite, dass man sagen kann, hier, da, da gibt es Informationen, da gibt es eben zu, diese Gruppe stellt sich irgendwie dann auch mal da.
Das ist aber, ja, das war der Wunsch zu sagen, okay, wir machen ja alle was Tolles, aber das wird einfach viel zu wenig noch wahrgenommen. Ja. Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft und viel mehr Leute müssen das eigentlich hören.
Richtig, denn Markus Völter hat nämlich diesen schönen Satz gebracht, das ist vielleicht eine Nische und das ist nicht für jeder Mann etwas oder für jeder Frau etwas, aber wenn man schon mal alle die erreichen könnte, für die es etwas wäre, also diejenigen, zu, ja. Dass das wäre, also diejenigen, die in potenziell Interesse haben, dass man denen irgendwie den Weg dahin weiß. Und dann war halt gesagt, ja, Webseite, ganz einfach gemacht, aber da war dann so ein bisschen nice to have.
Ich muss,
wenn sich mal jemand drum kümmern würde.
Ich muss kurz sagen, du hast gestern diesen schönen Satz gesagt, sichtbar machen heißt auf etwas zeigen können. Und da sieht man einfach schon den Grund, man braucht etwas, was man Leuten zeigen kann. Eben die Website war dann der erste Gedanke, eben zu sagen, da kann man Dinge bündeln und kann man drauf zeigen. Eben.
Aber ich frage mich ja noch, warum Wissenschaft? Also warum ist das quasi so ein Gebiet, wo sich dann diese Nische herausbildet? Und man könnte ja auch sagen... es gibt ja auch andere Nischen, also was macht die Wissenschaftspodcast-Nische besonders?
Das sind Konferenzgänger, die kennen das so.
Na, ich glaube, also gerade Podcasting ist einfach ein wundervolles Medium, um in den Momenten, wo du nichts anderes machen kannst als zuhören, Wissen zu vermitteln. Ne? Du kannst auch unterhaltende Podcasts natürlich hören, ist auch toll, sich unterhalten lassen, aber diesen Mehrwert, ne? Ich muss jetzt eine Stunde Auto fahren und die kann ich sinnvoll nutzen, indem ich Wissen konsumiere mit Podcasts und zwar das Wissen, was mich gerade besonders interessiert, das ist eine Stärke des Podcasts, weiß ich nicht, wer da drankommen soll. Also ja, deswegen eignet sich gerade Wissens- oder Wissenschaftspodcasts, glaube ich, ganz besonders, um die nochmal zu featuren sozusagen. Und übrigens hatten wir ja bei diesem Treffen den Herrn Dr. Knickmeier da. Ich vergesse mal, wie heißt der Vorname?
Alexander.
Der hat mal so eine Umfrage gemacht, welche Podcast-Formate kommen besonders gut an. Und da war hands down Wissens- und Wissenschaftspodcasts dominierend. Also nichts war so populär, zumindest bei den Leuten, die er befragt hat.
Die ihm geantwortet haben, genau.
Wie Wissenschaftspodcasts. Und ja, allein aus dieser Studie, das war, glaube ich, eine Bachelorarbeit, die er betreut hat, ging für mich hervor, das ist wirklich, wenn du das Wort benutzen willst, eine Nische, die es verdient hat, mehr Beachtung zu finden.
Das hat sich jetzt auch nochmal gezeigt bei der letzten Subscribe. Da hat jemand vom BR so ein bisschen Zahlen gezeigt und die Wissensformate hatten einfach bei den Podcasts die meisten Downloads. Mhm.
Ja gut, Neugier getrieben. Ne? Leute, die irgendwas wissen wollen und vielleicht nicht nur unterhalten werden wollen, denn möglicherweise ist auch so, Unterhaltungsprogramm finde ich auch an anderen Stellen genug, aber so ein bisschen was lernen können, dürfen, ist vielleicht nicht überall der Fall.
Ich glaube, es ist auch für Wissenschaftler ein sehr naheliegendes Format, weil die sind gewohnt, auf Konferenzen zu gehen, Vorträge zu halten, abends im Conference-Dinner drüber zu sprechen, bei Poster-Sessions drüber zu sprechen, Science-Slams zu machen, also so dieses Auditive über die eigene Arbeit, über das eigene Wissen sprechen, ist, glaube ich, sehr naheliegend.
Genau, ne? Also dieses überhaupt sich austauschen, der Gedanke, jeder macht im Prinzip für sich selber, aber irgendwie kommt man dann eben auch zusammen und bringt irgendwie dann doch was Gemeinsames zustande. Ich glaube schon, dass das, weil du ja gerade die Frage stellst, warum Wissenschaft, warum nicht andere, ich glaube schon, dass das sowas ist, das ist einfach das Rüstzeug, das Werkzeug, was ohnehin da ist. Und das ist dann einfach so ein bisschen zweckentfremdet worden.
Aber Vielleicht nochmal, also um das noch vielleicht ein bisschen genauer zu fassen, was sind denn unsere gemeinsamen Interessen? Also wir verstehen ja nicht alle unter Wissenschaft oder unter Wissen auch dasselbe. Aber es gibt anscheinend ein gemeinsames Interesse, das wir haben, oder ein verbindendes Element.
Da würde ich ja den Tweet von Nikolas heute Morgen zitieren. Ich habe einen Bildungsauftrag. Also diese Selbstermächtigung, das Gefühl zu haben, ich möchte Leuten irgendwie irgendetwas nahe bringen. So. Warum, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es gar nicht genau sagen.
Also ich glaube tatsächlich, wir schaffen ich will jetzt nicht gegen andere Podcasts reden, aber wir schaffen auch einen gewissen Mehrwert und vor allem bleibenden Wert. Ne? Wenn du heute einen guten Podcast über Bienenzucht aufnimmst, dann hat er halt in 5 Jahren noch Relevanz. Ne? Mein sehr geschätzter Freund Max vom Fußball-Podcast nimmt natürlich auch den letzten Spieltag auf, aber ehrlich gesagt interessiert das in 2 Wochen keine Sau mehr, welche Spiele da waren. Unsere Sachen haben in 5 Jahren noch durchaus Relevanz. Und ich glaube, das verbindet uns schon, und deswegen macht es auch Sinn, da irgendwie eine Plattform zu schaffen, wo du siehst, okay, mich interessiert jetzt Bienenzucht, da schaue ich mal bei Wispod, ob es dazu etwas gibt.
Aber ist das, vielleicht fragen wir schon mal den Adrian, hast du auch irgendwie so das Gefühl, so dieses, ich will was weitergeben?
Ja, auf jeden Fall.
Und wo kommt das her? Kannst du das für dich klären?
Ich glaube nicht, das ist eine Sache, die ist, jeder Mensch denkt anders, glaube ich. Und bei mir war es schon immer so, also ich habe Biologie studiert und eigentlich nicht, weil ich gedacht habe, cool, als Biologe verdient man am Ende vom Tag richtig viel Geld, sondern weil ich gedacht habe, ich möchte was wissen. Und mir hat schon während dem Studium, haben mir Formate gefallen, die mir auf, ich sag mal, einfache Weise Dinge beibringen. Und was ich jetzt sozusagen nach meinem Studium im Arbeitsleben daran genieße und vor allem eben auch an dieser Seite wispod.de, ist, dass ich mir ganz selektiv was rausgreifen kann, was mich interessiert. Also das ist ein Unterschied, den man zum Beispiel im Radio hat. Wenn ich mir D-Radio Wissen anhöre, kann ich mir auch Wissen aneignen. Allerdings kriege ich da was vorgesetzt. Und es ist, mal ist es gut, mal ist es nicht gut. Also mal interessiert es mich, mal interessiert es mich nicht. Und ich habe das Gefühl, dass man über die Podcasts deutlich selektiver das rauspicken kann, was einen nachher interessiert. Oder eben auch ganz bewusst sagen kann, ich höre mir was an, was total nicht meinem Themenbereich entspricht. Also ich kann mich auch sehr breit berieseln lassen, wenn ich das möchte. Aber ich habe die Wahl zu entscheiden, was von beidem ich lieber machen würde.
Wobei der Teilnehmer von D-Radio, der da war, der Manfred Kläuber, der war 2013 da, der erzählte auch, dass die Zweitverwertung für Podcasts, also nach dem Linearprogramm wird das ja häufig als Podcast angeboten, dass die relativ hoch ist, weil die meisten Hörer dann doch eher auf diese selektive Auswahl zugreifen. Also die haben es weniger Nebenbeihörer als Downloader eigentlich. Ja. Insofern ist es nicht das eine versus das andere, also das ist irgendwie so eine, die haben das gleich, den gleichen Effekt.
Du nutzt genau,
es
aber
wahrscheinlich
dann,
anders an der Stelle.
Deswegen genau, und dann ist es aber tatsächlich anders, vielleicht, ja. Ich habe mich mit D-Radio-Wissen nie wirklich auseinandergesetzt, weil für mich ein Pool da war schon. Also als ich eingestiegen bin ins Podcasting, gab es dieses Wispod-Format sozusagen schon. Und für mich gab es da schon einen Pool an kuratierten Angeboten, auf den ich zugreifen konnte. Und für mich war das erste Anlaufstelle, und dann habe ich mich da auch nie groß wegbewegt von.
Und was treibt dich als Macher? Ist das einfach so dein eigenes Bedürfnis? Ich möchte gerne was über die Welt lernen und lerne gerne über Audio im Nebenbei, also bei begleitenden Tätigkeiten sozusagen, oder es begleitet mich bei anderen Tätigkeiten. Und deshalb will ich das auch anbieten, weil ich mich jetzt in der einen fachlichen Terminologie besonders gut auskenne, oder nicht Terminologie, also in dem Fachbereich besonders gut auskenne. Ich teile das, ist das auch dieses Teilen, Mitteilen,
da steckt ja sogar auch
drin, oder ist das zu hoch?
Nein, ich glaube, es ist immer so ein bisschen was, man im Ursprung wollte ich schauen, ob ich das auch kann. Mhm. Also gibt's, erstmal ist es spannend, sich mit der Technik auseinanderzusetzen, und dann ist es tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, dass Wissensvermittlung extrem wichtig ist, und zwar in möglichst vielen Bereichen. Und wenn man sich dann diese Wissenschaftspodcasts oder Wissenspodcasts anhört, dann gibt es da sehr viele verschiedene Angebote, die sehr unterschiedlich tief einsteigen. Und ich habe mich da damals ein bisschen in einer Nische gesehen, in einem recht tiefniveauigen Einstiegsbereich sozusagen. und habe gedacht, wenn man dann noch sein Hobby, nämlich mit Freunden über Wissenschaft diskutieren, nutzen kann und das einfach ins Internet stellt und dabei selbst was lernt, weil wir setzen uns immer mit Themen auseinander, mit denen man sich normal nicht auseinandersetzen würde, dann hat man selbst einen Lernprozess und man hat gleichzeitig dieses, vielleicht auch positive Gefühl, was nach außen zurückzugeben oder weiterzugeben.
Und bei Simon ist es einfach Geld verdienen.
Na, also ich habe zwar zwei Podcasts, aber mit keinem verdiene ich Geld. Oh. In beide investiere ich Zeit. Ich glaube einfach, das, was wichtig ist bei dem, was ja landläufig als Wissensgesellschaft bezeichnet wird, was ja mehr ist als die Wissenschaft, sondern eigentlich das gesamte gesellschaftliche System wird immer mehr wissensbasiert. Dass man einfach an möglichst vielen Stellen drüber nachdenkt, wo entsteht Wissen, wer könnte dieses Wissen brauchen, wie kann ich das vermitteln und ob das dann Text ist oder Video oder Audio oder Paper, Stichwort Open Access, spielt eigentlich keine Rolle. Und die Gesellschaft, glaube ich, sollte sich viel mehr damit beschäftigen, wie kann man Wissen offen zugänglich machen, als wie kann ich es schützen, patentieren, ein Copyright dran kleben. Ich glaube, die Gesellschaften, die sich mehr damit beschäftigen, wie ich Wissen zugänglich machen kann, werden langfristig in den nächsten Jahrzehnten viel erfolgreicher sein, als die, die sich sehr viel mit dem Schutz nur von Wissen beschäftigen.
Ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort zum Thema Wissen und Wissenschaft, weil wir schreiben ja auch bei Wissenschaftspodcasts, es schafft immer so ein bisschen in eckige Klammern, um auch klar zu machen, dass zwischen Wissenschaft und Wissen, dass es da keine klare Trennlinie gibt und dass es einfach auch wirklich genau darum geht, auch Wissen zugänglich zu machen. Und ich glaube, ein Stück weit haben wir alle dieses Sendungsbewusstsein. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, der uns alle so ein bisschen eint, dass wir genau dieses Wissen auch verbreiten wollen, ein Stück weit.
Ja. Wo du aber gerade am Sprechen bist, dann lass mich dich mal eben fragen. Wir sind also dann 2014 da so zusammengekommen und auch der Florian Freistetter scheint ja da irgendwie den gleichen Spirit irgendwie zu haben. Dieses, was die Gruppe, glaube ich, irgendwie eint, ist der Gedanke, mehr Wissen ist besser. Also, ne, Wissen in die Welt zu bringen, ist auf jeden Fall mal nichts Schlechtes. Und es, je mehr davon, desto besser, wenn man so will.
Da kann man schwer widersprechen.
Ja, man kann ja auch sagen, ich muss nicht wissen, wie so ein, Fusionsreaktor funktioniert. Der soll einfach Strom liefern oder was auch immer liefern und gut ist. Ja? Also ich als normaler Bürger brauche das nicht zu wissen. Aber irgendwie schüttelst schon den Kopf oder wiegst den Kopf, dass du sagst, ist doch irgendwie wichtig.
Naja, es ist, würde ich sagen, es bleibt trotzdem eine Nische. Also ich glaube, das ist trotzdem ein Thema, das nicht alle interessiert, aber es interessiert einen gewissen Anteil an Personen. Und denen gibt man so die Möglichkeit, in dieses Thema einzusteigen, was sie in anderer Form vielleicht nicht könnten. Sie setzen sich vielleicht nicht in eine Vorlesung rein oder holen sich irgendwie ein Fachpaper, sondern die kann man eben auf diese Art und Weise abholen und ihnen einen Einstieg erlauben in so ein Thema. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man damit ein Millionenpublikum erreicht. Das sind vielleicht nur 100 oder vielleicht nur 1000, aber die beschäftigen sich dann auch wirklich mit diesen Themen.
Und jetzt aber die tatsächliche Frage, die ich gerade an dich hatte. Du bist da dann ein Jahr später, nämlich 2015, da zu diesem Meeting gestoßen, was dann einfach wiederholt wurde, weil fühlte sich gut an. Man hatte ja schon einen Plan, was man tun wollte. Es hat zwar keiner getan, aber man hat gesagt, oh, war nett, wir machen das nochmal. Und du bist dann dazu gekommen. Wie hast du denn davon überhaupt erfahren?
Über so die üblichen Kanäle, also Twitter und so. Und dann, glaube ich, gab es da schon das Sendegate zu dem Zeitpunkt. Und da, glaube ich, wart ihr auch schon aktiv, kann es sein? Mhm. Gab es das schon, ja.
Kann sein, dass ich da auch was reingeschrieben hatte, ne? Ein bisschen Werbung gemacht
habe. Ich glaube, dass das da für mich der Punkt war, wo ich davon gehört habe. Und für mich, weil ich habe ja die Erfahrung, die ich hier gemacht habe beim Podcasten, war, dass Vernetzung immer gut funktioniert und dass es auch eine Community ist, die sehr lebendig ist und wo ich von Vernetzung immer profitiert habe. Also auch von den Podlove-Workshops, also die dann jetzt Subscribe heißen und so, an denen ich schon sehr früh teilgenommen habe. Und da war für mich klar, okay, wenn es da was zum Thema Wissenschaft gibt, dann will ich da auch dabei sein.
Hatte dir die Melanie irgendwas erzählt vom ersten Treffen?
Vermutlich, ja. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr direkt daran erinnern.
Aber du bist dann dazugestoßen und hast gesagt, ja, ist ja alles ganz schön, aber diesen schluffigen Laden, den mische ich erstmal auf. Ich baue den jetzt mal die Seite, von der sie jetzt ein Jahr reden. Oder warum?
Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt Zeit. Meine Diss war quasi fertig und ich hatte noch keinen Job. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann kann ich die Zeit auch nutzen, meine Seite zu bauen. Und im Grunde ist es ja nicht viel. Also es ist eine WordPress-Seite, die irgendwie in ein paar Stunden zusammengeklopft wurde. Also es ist jetzt... da ist schon noch deutlich Luft nach oben. Insofern war es einfach mir nur mal einfach wichtig, mal zu starten und was zu haben, worauf man dann aufbauen kann, einfach um diese Sichtbarkeit zu schaffen.
Einen Namen sollten wir nicht vergessen, denn Henning Krause sollten wir erwähnen, der hatte schon mal eine kuratierte Liste von Podcasts gemacht, die sich mit Wissenschaft und Wissenschaftsthemen und so weiter beschäftigen, also schon auch im Grunde sowas Ähnliches. Der hat die Domäne, glaube ich, zur Verfügung gestellt.
Ne? Genau, das Wissenschaftspodcast.de hat er uns zur Verfügung gestellt.
Genau, und dann gibt es immer noch, seine Sammlung gibt es immer noch, die ist auch ein bisschen anders, hat auch andere Schwerpunkte, aber dann ist eben dieses wissport.de. Und wenn du sagst, das ist ja nur eine einfach zusammengeklöppelte Seite, jeder von uns weiß, wenn man von einem Team Informationen bekommen will oder Beiträge bekommen will, das heißt ja vor allen Dingen auch, und da denke ich auch an das, was Claudia Krell im letzten Jahr so schön erzählt hat, du musst den Leuten immer vor Schienbein treten und das machst du ja dann auch, musst du ja dann auch tun.
Ja, also die spannende Dynamik, die dann eingesetzt hat und die finde ich, die hat, glaube ich, dieses ganze Projekt nochmal nach vorne gebracht, war, dass wir uns ja dann überlegt haben, okay, wenn wir so eine Seite haben, wie funktioniert denn die Seite? Und dann haben wir uns überlegt, ja, dann muss es eigentlich auch ein Redaktionsteam geben, das sich auch um das Kuratieren wirklich kümmert, weil Kuratieren heißt dann auch tatsächlich da auch sich mal ernsthaft mit diesem Podcast auch auseinanderzusetzen und dann zu diskutieren. Das ist dann ja auch passiert. Also es haben sich dann 6 Leute gefunden, die mir am Anfang vorgestellt haben, die dann jetzt das Redaktionsteam sind. Und wir treffen uns so 1-2 Mal im Monat per Skype und diskutieren dann, machen so Redaktionssitzungen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Dynamik, die daraus entstanden ist, aus dieser Seite.
Es fing damit an, dass wir erstmal alle unsere eigenen Angebote da drauf geworfen haben. Und dann war die Frage, wie geht's weiter? Wie ist es denn dann weitergegangen? Kannst du dich erinnern?
Schwierig, also wir haben miteinander gerungen, ne? nach Kriterien, also wir haben versucht, Kriterien zu finden, nachdem wir beurteilen, ob Leute ins kuratierte Angebot aufgenommen werden. Da ringen wir immer noch mit. Also wir haben gewisse Qualitätsansprüche versucht zu definieren. Soll schon mal heißen, soll nicht so ein One-Hit-Wonder sein, sondern müsste schon ein Podcast sein, der so 3-4 Folgen rausgebracht hat. Da gab es verschiedene Kriterien und auch so Fragen, wo wir wirklich gerungen haben und immer noch ringen. Beispielsweise kommerzielle Angebote gegen private Angebote. Wir sind eigentlich eher auf der Seite, dass wir gerne private Angebote fördern und sichtbar machen wollen. Wir hatten mal so eine Diskussion englisch-deutsche Podcasts. Das ist alles nicht so einfach und alles noch sehr, sehr dynamisch. Ich glaube, die Kriterien werden auch ständig noch angepasst. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Aber wir gehen eigentlich immer wieder, wir haben ein paar Anmeldungen bei den Redaktionssitzungen, also Leute, die gerne aufgenommen werden würden. Und dann haben wir in den 1-2 Monaten vorher uns die angehört. Dann gehen wir eigentlich immer wieder mit einem leeren Blatt Papier in die Diskussion und sagen, passt oder passt nicht. Und meistens sind wir uns da recht einig. Es gibt auch so Fälle, wo man sagt, ja, weiß man jetzt nicht. Ist das noch Wissen oder ist es...
Ich glaube, es ist ähnlich schwierig, wenn man einen Podcast preisgestaltet. Da habt ihr auch mal diskutiert, weil man da auch sich überlegen muss, welche Kategorien, was sind die Qualitätskriterien. Und ich denke, jeder, der so einen Preis schon mal gemacht hat, weiß, das ist auch beliebig schwierig, da irgendwie was Objektives hinzubekommen.
Ja, es ist tatsächlich, also wir haben ja ganz bewusst dieses Wissen schafft, also das Wissen, das schafft bei Wissen in Klammern gesetzt, damit eben auch Wissenspodcasts, also Dinge, wo Menschen dazulernen können. Also letztendlich, wenn mir jemand erklärt, wie ich an meinem Auto den Luftfilter wechsle und daraus einen Podcast macht, ist das ja auch ein Wissenspodcast. Mhm. Gehört das aber in diese, dann in Anführungszeichen, akademische Welt irgendwie hinein oder nicht? Oder wenn jemand Brot backt, das fange ich auch schon an, Brot backt und sagt, ja, wenn du das so machst, dann wird es besser, als wenn du es anders machst. Das ist ja auch Wissen, gehört es dazu. Im weitesten Sinne ja, andererseits, dann ist vielleicht diese Liste irgendwann mal explodiert und wer würde vielleicht nach Brot backen bei der wissport.de Seite suchen? Das ist dann auch wieder so ein bisschen, also das bedeutet nicht, dass das nicht Wissen ist, aber ja, ist das Wissen in dem, ist das richtig mit benachbart sozusagen. Das ist die Diskussion immer wieder.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass Begriffe in der Wissenssoziologie, Begriffe wie Experte relativ definiert sind. Der Experte ist jemand, der in Bezug auf eine Bezugsgruppe mehr weiß. Mhm. So, und jetzt kann man natürlich sagen, Wissenschaftler, der seine Dissertation im Thema macht, weiß wahrscheinlich in Bezug auf die Bezugsgruppe deutsche Bevölkerung sehr viel mehr. Es kann aber durchaus sein, dass jemand aus der Bevölkerung in Bezug auf eine andere große Gruppe auch sehr viel mehr weiß und für die Gruppe das durchaus spannend ist, was der weiß. Und das kann man vielleicht abgrenzen von so einem Alltagswissen, wo man sagt, man redet einfach nur über, was ist mir heute passiert. Das ist jetzt ja kein Wissensgebiet, keine Wissensdomäne in dem Sinne, sondern es ist einfach die Erlebniswelt des jeweiligen. Aber das ist natürlich alles relativ und jeder kann sozusagen sich selber als Experte für das Wissensgebiet mein persönliches Leben definieren und damit hätte er einen Wissenspodcast quasi. Ne?
Genau.
Ja. Es gibt kein absolutes Kriterium.
Ich glaube so, wir haben dann schon auch einen Punkt noch definiert, der weggeht, also der nicht nur rein vom Inhalt geht, sondern der auch dahin geht zu sagen, okay, wir sind ein Community-Projekt und wir wollen auch nur Podcasts in der Liste haben, die sich auch Teil dieser Community fühlen. Das heißt, die wollen auf dieser Seite sein, die sind dann auch bereit, dass sie zum Beispiel unser Logo auf ihre Seite geben und die sich eben auch einbringen wollen. Und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt.
Genau, die gelistet werden, sollen sich einfach nicht nur als, wir werden da verwaltet sozusagen fühlen, sondern nach Möglichkeit auch einbringen irgendwie. Zum Beispiel, indem sie solche Treffen, ganz Ohrtreffen, wie wir sie einfach kurzerhand nennen, besuchen. Letztes Jahr dieses Jahr in 2016 war dann der Adrian auch das erste Mal dabei. Wie hast du davon erfahren, dass es das gibt?
Im Prinzip ähnlich wie Daniel, hätte ich jetzt gesagt. Also es gibt diese klassischen Kanäle, die man im Blick haben sollte. Und das ist einmal auf jeden Fall eben das Sendegate, was besonders, wenn man Podcasts produziert und eben aber auch verbreiten möchte und sich engagieren möchte, eine unglaublich wichtige Plattform ist. Und dann den Kanal, den ich als Podcaster sowieso am wichtigsten halte. Und das sind einfach andere Podcasts, in denen gesprochen wird über Podcasts. Und da ich mich schon immer, also durch meine Hörgewohnheiten eben in diesem wissenschaftlichen Podcast-Bereich am meisten aufgehalten habe, ist mir das einfach irgendwann über den Weg geflogen. Ich könnte jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, in welchem Podcast ich zuerst davon gehört hatte, aber ich habe gehört, es gibt da dieses Konsortium, dieses irgendwie geartete Gebilde an Wissenschaftspodcastern, die sich da so zusammentun, habe mich selbst als Teil dessen auch gesehen und habe das dann eben im Sendegate wiedergefunden. Damals waren das tatsächlich die Mitschriebe sozusagen aus den Sessions, aus den einzelnen, also die Ergebnislisten. Und habe da reingelesen, habe mitgekriegt, dass es Themen sind, die mich tatsächlich eben auch interessieren, also wo ich der Meinung bin, dass auch dran gearbeitet werden muss. Und dann habe ich mich kurzerhand bei euch gemeldet und gefragt, ob man vorbeischauen darf, weil dann auch noch das Treffen in Stuttgart stattgefunden hat, was einfach von mir ein bereisbares Ziel war.
Wie war die Antwort?
Dass ich vorbeikommen darf.
Darf ich reinkommen?
Genau, und dann, ich hatte am Anfang Hemmung sozusagen überhaupt anzufragen, weil es von außen halt einfach wirkt, wir haben eine Redaktion und das ist erstmal sehr professionell, aber es kam sofort die Antwort, man darf, es ist auch professionell, jetzt, nicht, dass es falsch verstanden wird, aber es ist jetzt kein kommerzielles Gebilde, was irgendwie versucht, sich gegenüber was anderem abzugrenzen. Also mir wurde sofort gesagt, ich darf vorbeikommen. Damals war mein Podcast oder unser Podcast auch noch nicht Teil dieser WISPOD-Gemeinschaft sozusagen. Wir waren auch noch nicht selbst vertreten. Es ist trotzdem, wir sollen vorbeikommen und gerne mitdiskutieren. Und wir sind dann einfach vorbeigekommen und waren tatsächlich beide sehr erstaunt darüber, wie vollwertig man in Diskussionen einsteigen konnte, obwohl man erstmal als Zaungast da war sozusagen. Und wir waren dann eben 2016 dabei und haben uns in allen Sessions mehr oder weniger beteiligt und sehr, sehr gut aufgenommen gefühlt. Und dann hat man eben auch plötzlich das Gefühl, dass man tatsächlich, wenn man an der Diskussion teilnimmt, dass man dann auch was bewegen kann, wenn man es jetzt groß formulieren möchte. Also dass man eben mit Entscheidungen fällt oder zumindest anstößt, die dann tatsächlich umgesetzt werden. Und das ist nochmal eine Bestätigung, die natürlich Spaß macht.
Wir haben ja durchaus positives Feedback bekommen, aber auch negatives Feedback, eben genau, was du gerade gesagt hast. Da setzt sich so ein Konsortium zusammen, definiert da Regeln, was darf da, was ist gut und was ist schlecht und so weiter. So ein hinter verschlossenen Türen machen die da irgendwas und definieren die Welt für sich neu. dürfen wir alle diese Kritiker jetzt zu dir schicken, dass du ihnen klar machst, dass das nicht so ist?
Gerne, ich gebe meine Telefonnummer. Nee, das ist, was ganz oft so ist, man muss einfach mal versuchen, auch, also diese Kritik kam ja im Prinzip, ohne dass vorher diskutiert wurde, auf. Also ich habe das auch mitgekriegt, aber wenn man einfach mal Leute anspricht, dann merkt man, es ist offen. Man muss sich nur darum bemühen.
Ja, das ist mal so, haben wir irgendwie angedeutet oder ist klar gemacht, dass das dieses Konsortium ist, diese professionelle Redaktion. Also kommt das so ein bisschen unnahbar rüber oder ist das unnahbar rübergekommen? Ja, offensichtlich nicht. Also du wirst wahrscheinlich sagen, nee, ich habe mich trotzdem getraut. Ja.
Nein, eigentlich nicht. Diese erste Hemmschwelle war eben da, weil ich nur davon gehört hatte, es gibt dieses Gremium, diese Redaktion. Und allein über diese Begrifflichkeit wirkt es halt erstmal eben institutionell, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ich habe dann eben ein bisschen reingelesen und im Sendegate und schnell festgestellt, dass man sich da sicher einfach mal melden kann. Und das habe ich gemacht und es hat funktioniert.
Das hat der Nikolas gerade gezuckt.
Ja, ich wollte nur sagen, das wird immer ein bisschen so bleiben. Ne? Wenn du ein kuratiertes Angebot schaffst, wird es immer Leute geben, die deine Qualitätskriterien in Frage stellen. Das wirst du nicht umgehen können wahrscheinlich. Damit müssen wir uns anfreunden. Und das ist auch okay, also weil das zeigt, dass wir aktiv kuratieren. Wenn du nicht kuratierst, dann dürfen alle mitmachen, aber dann hast du halt nichts geschaffen, keinen Mehrwert geschaffen. Das wird so bleiben.
Ich glaube aber, es hat auch einen positiven Effekt, weil durch dieses, wenn du schon sagst, es wirkt professionell, wir wollen ja natürlich auch mit dieser Seite nach außen wirken und gerade auf Institutionen wie Universitäten oder Forschungsfördergeldgeber, für die soll es natürlich auch so wirken, dass wir hier wirklich was Ernsthaftes betreiben und die wollen wir auch von diesem Projekt überzeugen und insofern glaube ich, ist es auch ein Stück weit wichtig, dass es so ist.
Da kommen wir ein bisschen auch wieder auf diesen Satz, wir wollen auch was zeigen können. Ne? Der Sebastian Ritterbusch, auch aus unseren Kreisen quasi vom Modell.
Auch guter Freund.
Natürlich. Modellansatz Podcast. Der hat tatsächlich in einem Drittmittelprojekt, das ist so die Methode, wo Forscher, aktive Forscher Geld eintreiben für ihre Forschung. In einem Drittmittelprojekt sind typischerweise ein paar Gelder drin, auch für Öffentlichkeitsarbeit. Und da schreiben Wissenschaftler normalerweise rein, ja, wir machen auch eine Webseite und bums, das ist es dann. Die wird dann vielleicht noch gemacht oder die wird meistens gemacht oder die guckt sie natürlich keiner an. Und er war so clever zu sagen, okay, ich schreibe da Geld für Podcasting rein. Also tatsächlich Arbeitsstunden und auch Material. Und jetzt wird ein ganz wundervoller Podcast produziert, der Terrain-Podcast. Wo es im Wesentlichen darum geht, glaube ich, die Welt für
Orientierungshilfe
für Blinde zu liefern. Genau. Und das wird eben erforscht und innerhalb dieses Podcasts eben kommuniziert. Und das ist etwas, was wir relativ früh, glaube ich, 2014, glaube ich, auch mal so auf den Tisch geworfen haben. Eigentlich müsste man Gelder dafür auch bekommen. Also wir machen hier so tolle Wissenschaftskommunikation. Das muss wahrgenommen werden. Ich will zur DFG, zur Deutschen Forschungsgesellschaft gehen und sagen, hier, meine Methode der Kommunikation ist Podcast. Und dann brauchst du natürlich, dann zucken die mit der Schulter im Moment, weil das haben die einfach noch nie gehört. Und dann musst du auch was zeigen können. Und wenn wir, da war eben auch die Idee, dass man so eine kuratierte Liste hat, wo man sagt, ja, dann guckt euch halt mal an, hier sind die Angebote, die entsprechen einer gewissen Qualität. Audioqualität haben wir gerade gar nicht drüber gesprochen. Du darfst natürlich die Leute nicht damit abschrecken, das klingt, als würde da irgendeiner aus seiner Besenkammer senden. Dass es halt inhaltlich qualitativ stimmt und auch von der Aufnahmetechnik und Leute sagen, okay, das ist vielleicht mal ganz interessant, da wirklich Geld ein bisschen auch drauf zu werfen und zu sagen, okay, lass uns das einfach mal probieren. Lass mal aktuelle Forschung wirklich darüber kommunizieren. Und das ist mein Traum, ehrlich gesagt, dass das noch viel, viel mehr genutzt wird. Also nicht nur von Sebastian jetzt, sondern dass ich in meinen nächsten Projekten eben auch versucht habe, mal einzubauen.
Ich glaube, da steckt auch eine riesen Chance noch drin, das Thema zu verbreitern, wenn man es an so große Tanker wie die ganze Open Educational Resource Bewegung, das ganze Thema lebenslanges Lernen, also da, wenn man mal so hört, was da gesprochen wird, da geht es meistens um Educational Resources, um Lehrbücher, da geht es um PDFs und kann ich die mit LibreOffice editieren. Da ist sowas wie Podcast, Audio noch gar nicht auf dem Schirm. Mhm. gleichzeitig aber Bundesministerium für Bildung und Forschung, wenn man schaut, wie viel Geld da reinfließt, allein auch in die Kommunikation, sowas bekannt zu machen, wenn man es schaffen könnte, dort sozusagen als Beiboot, als U-Boot das Thema Podcasting reinzubringen, vielleicht sogar noch mit so guten Beispielen, Niklas, wie du dir gesagt hast, und vielleicht einen schicken Flyer, wie Tim den mal zu seinem Forschergeist-Podcast gemacht hat, dass es einfach ist, für die Leute den Einstieg zu finden und vielleicht die Forschungsgelder oder auch die Fördergelder, Bildung für die Schulen, die sehen dann, anstatt das 50. Smartboard zu kaufen, investiere ich halt mal 500 Euro und habe ein perfektes Podcast-Set oder ein kleines Podcast-Studio. Da könnte man, glaube ich, das ganze Thema sehr viel mehr noch in die Breite bringen, weil in Forschungsinstitutionen ist es so gefühlt als so ein außenstehender Beobachter noch nicht angekommen. Die meisten Podcaster, wenn sie drüber sprechen, in den Wissenschaftspodcasts, die ich höre, die sagen dann sowas, ja, im besten Fall sind sie geduldet von der Uni, in den allerseltensten Fällen gefördert. Also, dass so irgendwie mal eine Ansage kommt von der Instituts- oder Hochschulleitung, wir wollen, dass alle Forscher irgendwie offen podcasten über ihre Themen.
Wenn du, Simon, auf diese Seite guckst, wispod.de, was siehst du? Was gibt dir das als Leser, Zuschauer, Angucker?
Ja, es gibt für mich eine sehr eine qualitativ hochwertige Vorauswahl von Podcasts, in die ich reinhören kann. Also ich habe darüber schon den einen oder anderen gefunden, den ich sonst ja vielleicht mal über eine Episode drüber gestolpert wäre, aber wo ich gerade auf Basis dieses professionellen Aussehens eben ein Vertrauen habe da rein, dass da Arbeit dahinter steckt, die auszuwählen. Also vielleicht so ein bisschen wie bei einem gut gemachten Fachjournal, wo man einfach weiß, Stichwort Redaktion ist ja gefallen. Da gibt es Leute, die kennen sich mit dem Thema aus und die suchen die guten Sachen aus, trennen ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und ich habe dann Vertrauen, wenn ich daraus eins auswähle, dass das eben was Gutes ist. Und ich glaube, diese Idee so des Audiofachjournals, egal jetzt, ob das quasi Leute sind, die halt Fußball-Podcasts kuratieren oder Podcasts, die Frauen machen oder Podcasts für Kinder, das ist, glaube ich, immer der Effekt, dass man irgendwo hingeht, gerade auch Neulinge, und die dann eben wissen, okay, hier gibt es jetzt 30, 40 Stück, die sind handverlesen, mit denen fange ich mal an.
Jetzt haben wir ja auch Angebote über das reine Verzeichnis hinaus. Also da sind einfach so Teamseiten drin, wo der ganze Entstehungsprozess so ein bisschen skizzenhaft, was wir im Prinzip jetzt hier im Gespräch machen, auch nochmal in Textform wiedergeben. Da sind, glaube ich, Fotos oder zumindest ein Bild drin, wo diese ganze Truppe da so steht. Was für einen Eindruck macht das dann so? Kommt das rüber? Ist das verständlich, wie das dargestellt wird?
Finde ich schon. Also gerade auch, weil das mit dem Wissenschaftspodcast auch auf der Einstiegsseite ja schon sehr gut erklärt ist. Und aber schon das Angebot, das Produkt, wenn man so will, im Vordergrund steht. Also ist eigentlich wie eine Webseite von einem Unternehmen. Da gibt es so irgendwie die Produkte, die stehen auf der Hauptbühne, und dann gibt es so über diese Firma, da erfährt man noch ein bisschen was, wer ist das eigentlich und wie funktioniert das hier. Also das finde ich von der Balance eigentlich sehr gut.
Um die Beweggründe darzulegen, hattest du die Idee mit diesen Blogbeiträgen, wo sich die einzelnen Leute porträtieren?
Nee, das war letztendlich, glaube ich, zuerst kam die Idee von Martin Fischer auf, der die Seite gesehen hat und gemeint hat, was ihm fehlt, ist so das Persönliche. Also er hat so das Gefühl, die Seite ist irgendwie so ganz, ganz schick, aber er braucht irgendwie mehr Bindung, er kommt irgendwie nicht so richtig rein. Und dann haben wir uns überlegt, okay, eine Möglichkeit wäre, die Seite ein bisschen magaziniger zu gestalten, und haben dann angefangen, mit Blogbeiträgen zu machen, wo wir jetzt angefangen haben, wir uns selbst vorzustellen in so kurzen Beiträgen. Und das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt auch noch so Themenseiten, wo wir auch zeigen, dass die Seite nicht nur einzelne Podcasts featured, sondern dass Podcasts auch gut ist, ein sehr gutes Medium sind, um sich auch für bestimmte Themen zu spezialisieren. Und das ist jetzt aus dem letzten Treffen hervorgegangen, dass wir uns diese Themenseiten noch vorgenommen haben als neues Element auf der Seite. Aber ich denke, insgesamt soll das zeigen oder zeigt es, dass die Seite einfach dynamisch sein soll und dass wir einfach auch, ich glaube, einfach mehr aus dieser Seite herausholen müssen als einfach nur diese Liste oder diese Seite.
Ja, kleine Ergänzung zu diesem. Das ist natürlich auch in gewisser Weise so eine Rechtfertigung, ne, weil du gerade über die Kritik gesprochen hattest. Es gibt halt Leute, die fragen, okay, was erlauben die sich? Warum dürfen die da definieren, was gute Wissenschafts- oder Wissenspodcasts sind? Dann stellen wir halt unsere Gesichter dahin und sagen, das sind wir. Wir sind auch nur Enthusiasten und wir machen das halt, weil wir glauben, dass wir da einen gewissen Mehrwert erschaffen. Deswegen, das ist einfach nur dass man da so ein Zeugnis ablegt und sagt, so, wir stehen dahinter. Ich finde, das ist fair zu sagen, wenn man, dass man da für die Kritik da quasi auch einsteht. Aber das hier mit den Themen, was Daniel jetzt gerade gesagt hat, das ist eine gute Idee gewesen, die wir jetzt so in diesem Jahr, glaube ich, hatten. Ne? Wir hatten ein bisschen aus den Augen verloren, dass das nicht, also was ja auch von der Gründung an eigentlich unsere Idee war Wissenspodcasts mehr Öffentlichkeit zu geben, und wir haben wieder den ähnlichen Fehler gemacht, dass man immer wieder sagt, so, hier, hört mal Podcast ist geil, nutzt mehr Podcast. Die Leute hören das einfach und haben überhaupt keine Ahnung, was Podcast ist, und dann hast du schon so eine Barriere, die ganz schwer zu überwinden ist. Das gelingt dir bei 10%, aber bei den anderen eben nicht, die verlierst du dann schon bei diesem Begriff. Da war es clever zu sagen, lasst uns eher über Themen machen. Wenn jetzt beispielsweise gerade ein aktuelles Thema in den Medien ist, beispielsweise die Marslandung zum Beispiel, da hatten wir jetzt als Aufhänger, dann sagt man, dann kuratieren wir aus unserem Angebot nochmal 3, 4, 5 Folgen, die sich speziell mit der Marslandung beschäftigen. Und wenn das gerade eh in der Presse ist, kann man sagen, hier, wenn euch das mehr interessiert noch, oder man kann in unserem Podcast, also wir reden ja halt in unserem Podcast vielleicht 10 Minuten über eine Marslandung, dann kann man sagen, wenn euch das noch mehr interessiert, dann guckt doch mal auf Wispod. Wir haben euch da 5 Folgen von anderen Podcasts zusammengestellt. Die gehen richtig in die Tiefe. Da könnt ihr stundenlang dazu Dinge erfahren. Und ich glaube, das ist ganz interessant, auch ein ganz interessanter Versuch zu sagen, okay, wir wollen Podcast interessanter machen, aber wir wollen es über Themen interessanter machen. Wenn jemand ein Interesse, du musst die Leute da abholen, wenn sie einen akuten Bedarf haben. Ne? Also wenn die Leute sagen, ich muss jetzt was über Weißrussland wissen, weil ich im nächsten Monat nach Weißrussland fliege, dann sind die Leute auch gewillt, Barrieren zu überwinden, die sie bisher nicht überwunden haben, nämlich Podcasts. Wenn du denen dann sagst, hier sind 5 Folgen, hör sie dir an und du weißt was über Weißrussland, super, dann hast du sie, glaube ich.
Bei irgendeiner Konferenz wurde auch mal gesagt, im Grunde ist es komisch, dass, wenn man ein Stichwort bei Google eingibt, da gibt es ja oben diese kleinen Kategorien, da gibt es irgendwie Bilder, Videos, aber da steht nicht Audios. Das gibt es nicht. Mhm. Und dass man im Prinzip dafür ein Angebot schafft. Der Christian Bettnerek mit FÜD versucht das ja auch so ähnlich, aber auf der Maschinenebene, also da guckt keiner inhaltlich drauf, sondern da sagt einfach die Maschine, das hat das richtige Etikett, also wird das hier einsortiert, und das, was du gerade beschrieben hast, ist dann das nochmal in kuratierter Form von Menschen ausgesucht. Mhm. Mit dem Mehrwert, den Simon gerade angesprochen hat, der zuckt schon, ja bitte.
Der Vorteil, den die Videowelt da hat, ist, dass die Videowelt halt relativ stark auf wenige Plattformen konzentriert ist. Stichwort YouTube, Stichwort Vimeo, die mittlerweile alle automatische Transkriptionen eingebaut haben. Und in dem Moment, wo ich halt Transkriptionen auf so einem Video mache, man weiß das noch von den taiwanesischen Bedienungsanleitungen, das ist nicht toll, aber es erschließt sich der Suche. Und Google ist mittlerweile so fehlertolerant, dass mir eine schlechte Transkription einfach nichts ausmacht. Das heißt, die Technologien sind eigentlich da, wenn man die jetzt, glaube ich, anwenden könnte auf Audio auch, sodass jeder Podcast auch in so einer maschinell transkribierten Form vorliegt, glaube ich, würde das quasi Podcast, diese Suchwelt nochmal sehr viel mehr erschließen. Vielleicht geht Google in die Richtung jetzt mit Google Play und der Aufnahme von Podcasts dort. Letztendlich wird es wahrscheinlich auch in so eine Richtung Plattformisierung gehen, die ja in der Community sehr kritisch gesehen wird, aber in Richtung Suche könnte das, glaube ich, helfen, wenn jemand da wäre, der mal sagt, wir indizieren jetzt mal die ganze Audiowelt auch mit durch und machen die super.
Aber eben nur Maschinenergebnisse, und du hattest ja gerade selber gesagt, das Kuratierte bedeutet halt nochmal eine Qualität obendrauf irgendwie, also nicht nur, dass es da ist, sondern dass es auch noch in irgendeiner Weise von der Gruppe, die es halt bewertet, sagt, das ist auch.
Ich denke, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also diese Handauswahl würde ich auf jeden Fall machen, aber keiner von euch wird wahrscheinlich hergehen und sagen, wir transkribieren jetzt all unsere Episoden in Wispod nochmal neu. Wenn es da jetzt eine Maschine gäbe, die sagt, alle MP3s aus dem gesamten Wissenschaft-Podcast-Feed schmeißt man jetzt über die Google API in den Transkriptionsprozess und hat dann irgendwo noch im Hintergrund, nicht auf der Seite sichtbar gemacht, aber so, dass es vielleicht von der Suchmaschine indiziert wird, die Texte, ist es ein Mehrwert, den man mit der Hand wahrscheinlich nie leisten.
Naja, und bei Mars zum Beispiel wäre es ja auch interessant, ob die wirklich den Planeten meinen, die Mission oder den Schokoriegel. Dass man das auch nochmal auseinanderhalten kann. Ne?
Genau. Und auch den Knowledge Graph dahinter, also sozusagen diese Beziehung zwischen den Inhalten, glaube ich auch. Tim hatte ja mal die Idee, das mit Wikidata zu verknüpfen und dann da Referenzen zu machen, dass man das sozusagen mit der Hand einbringt.
Rotlaff Matrix.
Aber das ist halt, glaube ich, nochmal vom Arbeitsvolumen nochmal was ganz anderes, als man das mit einem kleinen Redaktionsteam leisten kann. Ich denke so, die Webseite, so wie du es beschrieben hast, Daniel, mit den News und so, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, finde ich, wie die BR24-App, die neue auch, wo die, das ist jetzt auch der erste Podcast drin, die halt News, Audio und Video als drei Säulen haben und die genau diesen Aspekt, ich habe eine News und dann sehe ich, was gibt es da für Video- oder Audioreportagen dazu oder ich habe einen Podcast gehört, was gibt es für eine Anschlussepisode, die ich mir anhören könnte, auch drin haben, aber es halt auch mit der Hand gemacht. Ne? Ist halt öffentlich-rechtlich. Da steckt dann halt auch viel Ressource dahinter. Das nachzubauen mit kleiner Ressource sind wahrscheinlich die Werkzeuge noch nicht da. Aber die Vision ist spannend, glaube ich.
Ja, Stichwort Vision ist vielleicht ein ganz guter Punkt.
Erst nochmal, welche Erfahrung, du betreibst die Seite quasi, welche Erfahrung hast du? Kommt bei dir irgendwie Rückmeldungen, dass Leute sagen, was ist das für ein Quatsch oder das kann man gut benutzen oder so? Gibt es? Also ich hab keine so unmittelbare Erfahrung, aber wahrscheinlich du als Betreiber eher.
Naja, also prinzipiell ist die Rückmeldung sehr positiv. Es gibt natürlich immer ein paar Kritiker, die Seite hat so ein paar Schwächen, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt ausbreiten soll. Also ein Problem ist zum Beispiel, dass auf dieser einen Seite 40 Subscribe-Buttons sind und die laden natürlich alle extra. Das heißt, die Seite braucht einfach ein paar Sekunden, bis sie vollständig geladen ist. Das kann man sicher deutlich verbessern. Und dann ist die Seite zum Beispiel momentan auch einfach nur eine Tabelle. Also das kann man auch sicher deutlich dynamischer gestalten alles, wenn man da noch ein bisschen Zeit drauf wirft. Das ist aber, glaube ich, so in der Bedienung momentan jetzt noch nicht so das große Problem. Also die Seite, denke ich mal, momentan so tut das, was sie tun soll. Und ich glaube, das Feedback ist auch im Moment so. Aber so auf Dauer, glaube ich, müssen da schon noch deutlich mehr und bessere Features rein.
Gut, jetzt kannst du auch das sagen, was du gerade sagen wolltest.
Ja, Vision unterbrochen haben. Das ist ja die perfekte Überleitung zur Vision.
Genau,
ja, Vision. Wir müssen nämlich langsam zum Ende kommen und die Frage ist, wie geht's weiter?
Achso, ich dachte, du hast Antworten.
Ja, aber eine Antwort für mich ist, die Seite weiterzuentwickeln. Also die Themenseiten, denke ich, müssen besser werden oder müssen überhaupt mal wieder mehr kommen. Dann diese Blogbeiträge, denke ich, da können wir auch noch dran arbeiten. Und das nächste Ganzohr 2017, glaube ich, wird auch sehr wichtig und sehr spannend.
Da hat uns die Melanie Bartos nach Innsbruck eingeladen, an ihre Heimatuniversität.
Und zwar mit Unterstützung der Uni.
Also genau.
Oder auf in dem besonderen Fall Wunsch der Uni quasi.
Kein Hobbyclub mehr. Hobbyclub ist jetzt auch ein bisschen despektierlich gesagt. Also es ist tatsächlich so, dass die Uni gesagt hat, das ist ein interessantes Projekt, das würden wir uns gerne mal aus der Nähe angucken. Und wir stellen im Prinzip auch den Rahmen, auch den finanziellen, wahrscheinlich werden wir da jetzt nicht auf Rosen gebettet werden, aber immerhin in einem guten Maßstab zur Verfügung. Und das ist auch so ein bisschen, da fühlt man sich schon ein bisschen auf die Schulter geklopft, ne? Dass man das Gefühl hat, so, jo, da wird was wahrgenommen und die haben da irgendwie, also die Profis der Medienkommunikation, der Wissenschaftskommunikation, die Medienprofis dort, die halten da was davon. Das finde ich
schon. Wertschätzung.
Ja, Wertschätzung ist das richtige Wort. Vielen Dank, das hatte ich gerade nicht parat. Jetzt habt ihr das Datum? Wisst ihr ungefähr, wann das war? September?
Gibt es schon eins? Also ganz festgezogen? Weiß ich gar nicht.
September etwa, ne?
Ja, irgendwie sowas. Aber auch wieder natürlich offen, ne? Also herzlich eingeladen, wer jetzt sich zugehörig fühlt zu uns oder mitwirken möchte. Wir freuen uns, wenn wir noch ein bisschen wachsen, ne? Also wir können Hilfe gebrauchen bei dem, was wir weiterentwickeln wollen. Also von daher, wer das Gefühl hat, dazugehören zu können, bitte meldet euch und denkt mal drüber nach, ob ihr auch nach Österreich kommt.
Der Spirit, den ich halt erlebe von dieser Community, vielleicht bin ich als Initiator seinerzeit auch ein bisschen verblendet, aber letztendlich ist es tatsächlich so, jeder, der will, kann mitmachen, kann sich einbringen. Das ist so ein bisschen der Spirit hier vom 33C3 oder überhaupt von C3-Veranstaltungen, von der Subscribe-Veranstaltung, früher PPW. Im Grunde keiner wird ausgeschlossen und die Fähigkeiten, die jemand hat, werden gerne auch angenommen. Also so kann man es dann eben sehen. Was ich aber noch, wo ich noch gerne darauf hinweisen möchte, ist, dass wir jetzt ja auch tatsächlich uns gestern Abend auf diese große Bühne nebenan gestellt haben. Also wir, Nikolas und Daniel mit mir, und versucht haben, auch diese Bühne für Öffentlichkeitsarbeit für Wispod zu benutzen, um auch wieder nochmal das Zeigen zu machen und überhaupt, ja, wie sagtest du gerade, was hatte Martin Fischer gesagt, Nähe herstellen oder was, Beziehung herstellen oder sowas, ja. Ne? Also das eben auch an der Stelle Sichtbarkeit und kein so das Gefühl, das ist der Elfenbeinturm, sondern man stellt sich hin, der Rockstar in seiner unnachahmlichen Art.
Ja, ich finde es halt wichtig.
Hast du interagiert mit dem Publikum?
Naja, aber ist halt genau die Idee, ne? Diese Barriere zu den Wissenschaftlern abzubauen. Und das geht halt über Themen, glaube ich. Also die Leute wissen halt gar nicht, wo in der Grundlagenforschung dran geforscht wird. Aber das sind einfach saugeile Geschichten, die da passieren. Ne? Du musst halt nur runterbrechen, du musst halt nur so erzählen, dass sie auch verstanden werden. Und ich finde, das ist die Aufgabe eines Wissenschaftlers. Und deswegen sollte ein Wissenschaftler auch rausgehen aus dem Elfenbeinturm oder auf, meinetwegen auf Bühnen gehen und das tun. Finde ich extrem wichtig für alle Beteiligten natürlich.
Größte Faszinosum gestern Abend war der 11-jährige Junge,
ja.
Der so viele von den Inhalten und Sendungen kannte offenbar und Themen, dass man wirklich ein bisschen Ohrenschlag haben konnte. Also wirklich faszinierend. Ist vielleicht auch eine Hörempfehlung, also diese Aufzeichnung wird sicherlich auch irgendwo auf diesen Webseiten hier auftauchen. Der Wispod, was haben wir gesagt, Wispod, das Quiz oder das so Quiz, ähnlich.
Ja. Werden wir sicherlich nochmal machen. Wir haben auch ein bisschen gelernt, glaube ich. Kann man noch besser machen? Also ich habe was gelernt. Aber
also du kannst deutlich...
Ja, ich glaub, muss mich noch steigern. Ja.
Nee, aber er war so schüchtern und zurückhaltend, finde ich auch. Ja.
Aber ich glaube, man kann tatsächlich... ein Kritikpunkt war, die Fragen waren zu einfach. Ne?
Ja.
Da hätte ich nie mit gerechnet.
Ich auch nicht.
Ich fand die Knaller schwer, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viele ich richtig beantwortet hätte. Aber... können wir, glaube ich, wirklich nochmal als Buzzer-Quiz machen, wo Leute dann auch quasi aufzeigen in dem Moment, wo sie es wissen und nicht erst durchhören. Nur jetzt, um Kontext zu geben, Idee war eben Ausschnitte aus unseren, aus diesem gesamten Angebot von Wispod zu spielen, quasi mal so 30-Sekunden-Schnipsel, um eben mal zu zeigen, okay, Wispod kann eben Physik heißen, kann aber auch...
Vom Dressurreiten bis zum Quantensprung.
Genau, also ein unheimlich breites Themengebiet.
Nein, Transhumanismus. Das ist das Wort, also das klebt so irgendwie für mich ganz oben. Transhumanismus.
Ich glaube, wo man vielleicht auch die Wissenschaftskommunikation ein bisschen hacken könnte. Jetzt im Anfang Dezember ist wieder das Forum Wissenschaftskommunikation, wo ja Leute wie der Henning bestimmt hingehen. Nur wenn man da sagt, man hat mal so einen kleinen Flyer oder irgendwas, Visitenkarten, die man dort verteilen kann, kann man vielleicht das ein bisschen beschleunigen, dass Leute dort anfangen, sich mit beschäftigen und vielleicht dann nächstes Jahr auf einer ganzen Ohr dabei sind.
Immerhin gibt es schon mal Aufkleber.
Die sind jetzt verteilt. Ja. Die
sind schon weg.
Ja. Ich muss neu machen.
Ja, man darf, aber das ist wirklich ein guter Punkt. Ne? Man darf auch nicht, weil wir Podcaster sind immer so... dass wir sagen, ja, Nische, wir produzieren für die Nische. Man muss mal auch die Vergleiche ziehen. Ne? Ich meine, womit vergleichen wir uns? Vergleichen wir uns jetzt mit Radio oder Fernsehen? Oder vergleichen wir uns mit anderen Aktivitäten, beispielsweise in der Wissenschaftskommunikation? Ich meine, was wird denn, also es gibt ganz, ganz tolle Projekte in der Wissenschaftskommunikation, aber es gibt auch den klassischen, die Uni schreibt eine E-Mail oder einen Flyer, ein PDF, was wurde im letzten Monat
Newsletter,
was wurde erforscht, was sind die großen Highlights der Uni? Ja, wie, an wie viele Leute schicken sie das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Die viel interessantere Frage ist, wie viele Leute lesen das Zeug überhaupt? Ne? Dann muss ich wirklich auch mal aufstehen und sagen, unseren Podcast, ne, hören so und so viel tausend Leute. Das wird mit 0 Euro finanziert. Ne? Leute hören uns 3 Stunden zu, wie wir über aktuelle Forschung reden. Verdammt nochmal, lasst uns nicht... wir sind keine Nische. Wir erreichen richtig Leute. Und zwar mit einem relativ geringen Aufwand aber mit einem unheimlichen Impact. Ne? Wir sind plötzlich Leute, wir geben der Wissenschaft ja auch noch ein Gesicht. Ne? Also ich finde es extrem wichtig, dass wir Role Models haben aus der Wissenschaft. Ne? Also Vorbilder, wo Jugendliche sagen, so will ich sein. Ne? Ich will nicht, ich meine, fragst du jetzt in Gelsenkirchen in der Grundschule, was wollt ihr werden? Sagen die Jungs, die wollen Fußballer werden und die Mädels wollen Superstar werden. Scheiße, die sollen Wissenschaft, die sollen sagen, ich möchte so werden wie die Jungs hier, die oder die Mädels, die über Wissenschaft reden.
Es gibt das schöne Zitat, Innovation happens at the fringe, also Innovation passiert immer in der Nische. Oder auch was Tim ab und zu sagt, die Zukunft ist schon da, sie ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt. Und ich glaube, dieses von der Nische sozusagen in die Breite zu kommen, das ist interessant, darüber nachzudenken. Wo sind da die Hebel, um mit möglichst wenig Aufwand das
breit zu machen? Ich würde in dem Fall sogar sagen, wir sind schon längst in der Breite. Ne? Also wir müssen uns mit anderen Wissenschaftskommunikatoren vergleichen. Und in dem Vergleich sind wir schon in der Breite. Aber du hast natürlich recht, im Grunde genommen willst du noch breiter werden.
Ja, Breite würde für mich heißen, was weiß ich, 10% der deutschen Wissenschaftler podcasten über die Themen. Natürlich. Jeder hat vielleicht seine Nische mit seinem Thema, aber es ist ein Instrument der Wissenschaftskommunikation.
Ja, das stimmt, ja.
Wir sprechen über die Jugend. Adrian, du guckst mir so jugendlich an hier. Was sollen wir machen? Was ist deine Empfehlung für die Zukunft, die schon da ist?
Podcasten. Und vor allem vielleicht tatsächlich, was jetzt angesprochen wurde, also dass man eigentlich das Ziel hat, dass viel mehr Leute über ihre Forschung podcasten, also was Nikolas ja auch ganz eindrucksvoll macht, einfach, ist, Leute dazu bewegen, es zu machen. Und ich glaube, da machen wir, oder macht ihr hier zum Beispiel auch auf diesem Kongress einfach einen ganz großen Schritt über dieses Projekt mit diesen Podcast-Partinnen und dieser Möglichkeit, irgendwo hinzukommen und einfach mal zu fragen, wie läuft die Sache. Und ich glaube, das zählt nicht nur für die Wissenschaftspodcasterei, also das zählt für alles, was Podcast ist, ist aber hier ganz besonders wichtig, weil oft auch Wissenschaftler nicht vor Augen haben, wie viele Leute sie erreichen können. Mhm. Also ich glaube immer, also wenn man Forschung betreibt, dann ist man in seinem kleinen Bereich, in dem es halt tatsächlich nur sehr wenige Leute gibt, die den gleichen Wissensstand haben wie man selbst. Und ich glaube, das schreckt Leute ab, weil die Leute nicht im Blick haben, dass man das einfach auch runterbrechen kann und damit einer ganz breiten Masse zugänglich macht, die sich dann vielleicht wieder über notfalls andere Formate tiefer in das Thema rein informiert. Und ich glaube, dass die Wissenschaft da sehr, ja, fast prädestiniert dafür ist, dass man das nutzt, um Leute an Themen ranzuführen. Und das passiert hier jetzt eben zum Beispiel genau an dieser Stelle, wo wir jetzt hier gerade sitzen, ja auch.
Also ich habe gestern auch wieder mit Leuten gesprochen, die sagten, sie würden gerne einen Wissenschaftspodcast starten, sie hätten eine Idee, sofort gesagt, machen. Ne? Da gibt es noch so viel Platz für gute Ideen, gute Podcasts, auf jeden Fall machen. Ein Satz nochmal zu der Nische, ne? Wir müssen aufhören, 2 Minuten haben wir noch, aber zu der Nische, Sebastian Ritterbusch, ne? Modellansatz, der gibt eben... Da stellen Bachelorstudenten der Mathematik oder Masterstudenten und Studentinnen ihre Masterabschlussarbeiten vor. Ich meine, die erreichen damit vielleicht 100 Leute. Ne? Da könnte man jetzt sagen, oh, das ist ja nichts, nur 100 Leute. Aber wie viele hätten sie denn erreicht, wenn es den Podcast gar nicht gäbe? Ne? Das sind abgefahrene Konzepte der Mathematik. Das interessiert auch nur 100 Leute. Ne? Und die werden erreicht. Das ist ein Riesenerfolg. Die Leute hätten sonst in einem kleinen Seminar vor 3 Leuten ihre Ergebnisse vorgestellt. Und da stellen sie das auf einmal vor 100 vor. Das hören aus anderen Universitäten. Da werden Querverbindungen wieder geschaffen. Das ist unglaublich wertvoll. Das ist keine verdammte Nische, was wir hier machen. Das ist schon, das sind komplexe Themen und die Interessenten sind da eben auch nur wenig. Aber wir sind schon, was die Wissenschaftskommunikation betrifft, weit vorne, würde ich sagen. Wir sind legitime Mitspieler in dem Spiel. So, jetzt werden wir schon böse angeguckt und ich will.
Was halten wir fest? Nische war gestern?
Ja,
gib es gar nicht.
Schlusswort.
Genau, jetzt habe ich mich hier so in Rage geredet.
Aber du bist wach geworden. Ja, genau. Ich wollte dir ja schon hier Kaffee zum Schlucken geben. Aber
okay, die nächsten kommen schon in 2 Minuten.
Ja, also vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
Ja, gut. Vielleicht sieht man sich auf dem nächsten Ganzorttreffen, das wäre natürlich super.
Genau,
ne?
Oder im September einfach mal gucken, im Sendegate darüber informiert. Sendegate.de, das Unforum, das Nichtforum für Podcasterinnen und Podcaster. Tschüss.
Tschüss.